schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zur Senderei Katechismus, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sind heute wieder im dritten Teil des Katechismus. Da geht es um das Leben in Christus. Wir gehen gerade die 10 Gebote durch, sind beim 5. Gebot, du sollst nicht töten. Bei der letzten Sendung Katechismus am Montag haben wir mit den ersten Abschnitten begonnen. Heute starten wir dann mit den Kapiteln über die Euthanasie und dann auch über den Selbstmord. Ein brandaktuelles Thema, was man auch bei den Diskussionen immer wieder sieht in der Gesellschaft. Durch diese Sendung führt uns Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Für alle, die im Katechismus mitlesen wollen, wir sind jetzt bei der Nummer 2276. Nummer 2276 über die Euthanasie. Wir beginnen mit dem ersten Abschnitt. Menschen, die versehrt oder geschwächt sind, brauchen besondere Beachtung. Kranke oder Behinderte sind zu unterstützen, damit sie ein möglichst normales Leben führen können.
Wir haben es nun eben mit Menschen zu tun, die entweder wirklich krank, geschwächt sind oder eben auch in einem ganz hohen Alter sind. Am Ende des Lebens, Sie erinnern sich, beim letzten Mal haben wir Abschnitt behandelt über die Abtreibung. Da ging es um den Schutz des menschlichen Lebens ganz am Anfang. Es ist klar, dass das menschliche Leben besonders gefährdet ist am Anfang und am Ende. Und so ist es ganz logisch, dass der Katechismus sich nun eben dieser Menschengruppe zuwendet.
Die direkte Euthanasie besteht darin, dass man aus welchen Gründen und welchen Mitteln auch immer dem Leben behinderter, kranker oder sterbender Menschen ein Ende setzt. Sie ist sittlich unannehmbar. Eine Handlung oder eine Unterlassung, die von sich aus oder der Absicht nach dem Tod herbeiführt, um dem Schmerz ein Ende zu machen, ist ein Mord, ein schweres Vergehen gegen die Menschenwürde und gegen die Achtung, die man dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, schuldet. Das Fehlurteil, dem man gutgläubig zum Opfer fallen kann, ändert die Natur dieser mörderischen Tat nicht, die stets zu verbieten und auszuschließen ist.
Das Wort Euthanasie bedeutet eigentlich ein guter Tod, aber die Kirche lässt sich hier nicht täuschen und sieht besser, um was es sich eben handelt. Letztendlich, wenn es beabsichtigt ist, eben einem Menschen, seinem Leben ein Ende zu machen, weil man seinen Zustand ihm nicht länger zumuten will, weil er selber nicht mehr länger leben will, weil man es selber nicht mehr erträgt, ihn so leiden zu sehen, dann und man aus solchen Gründen ihn tötet, dann ist es eben ein Vergehen gegen das Gebot, du sollst nicht morden oder du sollst nicht töten. Wobei es gibt da natürlich Differenzierungen und die werden dann gleich in der folgenden Nummer gemacht.
Die Moral verlangt keine Therapie um jeden Preis. Außerordentliche oder zum erhofften Ergebnis in keinem Verhältnis stehende aufwendige und gefährliche medizinische Verfahren einzustellen, kann berechtigt sein. Man will dadurch den Tod nicht herbeiführen, sondern nimmt nur hin, ihn nicht verhindern zu können. Die Entscheidungen sind vom Patienten selbst zu treffen, falls er dazu fähig und imstande ist, andernfalls von den gesetzlich Bevollmächtigten, wobei stets der vernünftige Wille und die berechtigten Interessen des Patienten zu achten sind.
Das ist jetzt eine wichtige Einschränkung. Wenn gesagt wird, die Moral verlangt keine Therapie um jeden Preis. Also wenn ich irgendeine wahrscheinlich todbringende Krankheit habe, und ich höre, es gibt in Amerika irgendeinen Spezialisten, der eventuell unter Umständen noch helfen könnte, muss ich nicht das ganze Familienvermögen aufs Spiel setzen und diese Reise nach Amerika machen, um mich dieser Behandlung zu unterziehen. das ganze Problem ist eigentlich durch den Fortschritt der Medizin entstanden, dass eben diese hochtechnisierte Medizin in der Lage ist, ein Leben zu verlängern und vielleicht sogar fast den Menschen am Sterben zu hindern. Und es ist eben uns Christen nicht aufgetragen, um jeden Preis das Leben zu verlängern, weil wir ja auch wissen, dass das irdische Leben nicht das einzige Leben ist und dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt und dass es dem Menschen beschieden ist, früher oder später zu sterben. Also ich muss nicht einfach um jeden Preis mein Leben verlängern. Und dann ist es eben möglich, aufwendige und wirklich sehr teure Therapien irgendwann abzubrechen und der Natur sozusagen ihren Lauf zu lassen. Das heißt, dem Menschen auch ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Das ist dann aber eben nicht eine direkte Euthanasie, sondern ich respektiere dann eben, dass die Krankheit stärker ist als dieses konkrete Leben und lasse zu, dass der Mensch eben dann sterben kann. Das ist ein Unterschied, ob ich aktiv töte oder ob ich es zulasse, dass jemand stirbt.
Selbst wenn voraussichtlich der Tod unmittelbar bevorsteht, darf die Pflege, die man für gewöhnlich einem kranken Menschen schuldet, nicht abgebrochen werden. Schmerzlindernde Mittel zu verwenden und die Leiden des Sterbenden zu erleichtern, selbst auf die Gefahr hin, sein Leben abzukürzen, kann sittlich der Menschenwürde entsprechen, falls der Tod weder als Ziel noch als Mittel gewollt, sondern bloß als unvermeidbar vorausgesehen und in Kauf genommen wird. Die Betreuung des Sterbenden ist eine vorbildliche Form selbstloser Nächstenliebe. Sie soll aus diesem Grund gefördert werden.
Man könnte mit einem modernen Ausdruck sagen, dass die Kirche hier der Palliativmedizin das Wort spricht. Palliativmedizin ist eine Medizin, die ihre Grenzen kennt und weiß, sie kann in diesem konkreten Fall nicht mehr heilen, aber sie kann lindern. Sie kann einem Menschen die Schmerzen so weit nehmen, dass er noch in Würde sich zum Beispiel von seinen Angehörigen verabschieden kann, dass er seine Sachen in Ordnung bringen kann. Und das ist durchaus erlaubt. Also man darf schmerzlindernde Mittel einsetzen, auch dann, wenn möglicherweise diese schmerzlindernden Mittel gleichzeitig auch vielleicht den Tod beschleunigen. Vielleicht an dieser Stelle noch etwas zu den Patientenverfügungen. Da wird ja auch immer sehr viel darüber gesprochen und eben wegen dieser Entwicklung der Apparatemedizin haben viele Menschen den Wunsch, nicht einfach nur noch an Maschinen zu hängen und eben nicht sterben zu dürfen, obwohl sie an einer tödlichen Krankheit leiden und dann gibt es eben diese Patientenverfügungen. Die sind auch nicht so ganz unproblematisch, weil man nie so sicher weiß, wenn man die Jahre vorausmacht oder noch im Zustand der Gesundheit macht, ob sie dann doch der Absicht entsprechen, die man dann haben wird, wenn man in der Situation selber ist. Mir persönlich scheint es besser zu sein, entweder einen guten Hausarzt zu haben, mit dem man sich verständigt, wie man denkt, was man will, was man auf keinen Fall will, oder eben einen Angehörigen, mit dem man auch sich ausführlich darüber unterhält und den man dann bevollmächtigt, eben in einer Situation, wo man selber nicht mehr seinen Willen äußern kann, für einen dann sprechen kann. Weil es gibt ganz schwierige Grenzfälle auch für die Ärzte und wann kann der Arzt sagen, jetzt ist es eine unterlassene Hilfeleistung, die tatsächlich noch etwas bringen würde, und wann ist es eine einfache Verlängerung des Leidens, ohne dass das noch irgendeinen Sinn macht. Aber eben, es ist ein ganz schwieriges Thema und man könnte darüber natürlich lange diskutieren. Ich wollte es nur kurz ansprechen, weil man kann sich auch nicht allzu viel versprechen von diesen Patientenverfügungen, denn letztendlich hat dann auch der Arzt seine eigene Verantwortung im entscheidenden Augenblick, die er auch nicht einfach delegieren kann.
Wir fahren fort mit der Nummer 2280. Jeder ist vor Gott für sein Leben verantwortlich. Gott hat es ihm geschenkt. Gott ist und bleibt der höchste Herr des Lebens. Wir sind verpflichtet, es dankbar entgegenzunehmen und es zu seiner Ehre und zum Heil unserer Seele zu bewahren. Wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens, das Gott uns anvertraut hat. Wir dürfen darüber nicht verfügen.
Das ist der Grundsatz, von dem nun ausgegangen wird, um eben die Selbsttötung, den Selbstmord moralisch zu bewerten. Wir haben uns das Leben nicht selber gegeben, wir haben das Leben von Gott erhalten, und das ist der tiefste Grund, warum wir nicht darüber verfügen dürfen.
Der Selbstmord widerspricht der natürlichen Neigung des Menschen, sein Leben zu bewahren und zu erhalten. Er ist eine schwere Verfehlung gegen die rechte Eigenliebe. Selbstmord verstößt auch gegen die Nächstenliebe, denn er zerreißt zu Unrecht die Bande der Solidarität mit der Familie, der Nation und der Menschheit, denen wir immer verpflichtet sind. Der Selbstmord widerspricht zudem der Liebe zum lebendigen Gott.
Jeder Mensch hat normalerweise die Neigung, das Leben zu bewahren. Es gibt den Selbsterhaltungstrieb. Wir schützen uns fast instinktiv. Wenn uns jemand angreift, versuchen wir uns zu schützen oder zu wehren. Also der Mensch möchte eigentlich normalerweise leben, und das entspricht ja auch dem Geschenk, das Gott uns mit dem Leben gemacht hat. Und darum ist es eben eine Sünde gegen das fünfte Gebot, aus eigenem Antrieb freiwillig seinem Leben ein Ende zu setzen. Und dieser Abschnitt macht uns bewusst, dass es eben nicht nur ein Verstoß sozusagen gegen die richtige Selbstliebe oder Eigenliebe ist, sondern woran solche Täter selten denken. Es ist auch eine Verfehlung gegen die Nächstenliebe, denn es ist eine ungeheure Belastung für das Umfeld, aber auch ein Verlust eben für ein Volk und für die Menschheit, wenn ein Mensch seinem Leben ein Ende setzt, und dass es natürlich ein Verstoß ist gegen die Liebe zu Gott, der eben der Spender des Lebens ist und der uns aus Liebe erschaffen hat und zur Liebe berufen hat, das kommt eben noch dazu.
Wenn der Selbstmord in der Absicht begangen wird, als Beispiel vor allem für junge Menschen zu dienen, bildet er zudem ein schweres Ärgernis. Freiwillige Beihilfe zum Selbstmord verstößt gegen das sittliche Gesetz. Schwere psychische Störungen, Angst oder schwere Furcht vor einem Schicksalsschlag, vor Qual oder Folterung können die Verantwortlichkeit des Selbstmörders vermindern.
Das ist jetzt eine ganz wichtige Ergänzung zum vorhergehend Gesagten, dass eben es seelische Erkrankungen gibt oder Umstände gibt, die so sind, dass ein Mensch keinen anderen Ausweg mehr weiß, als seinem Leben ein Ende zu setzen. Er sieht keinen anderen Ausweg mehr, und schon in dieser Formulierung wird deutlich, dass damit eben die Freiheit der Entscheidung gemindert ist. Und deswegen bleibt es zwar objektiv, da kommen wir wieder auf die alte Unterscheidung zurück, objektiv bleibt es eine schwere Sünde, seinem Leben ein Ende zu setzen, und subjektiv kann diese schwere Schuld dadurch gemildert sein, dass ich eben gar nicht mehr anders kann. Dass ich so zwangshaft an Suizid denke, dass ich mich nur mit kaum noch dagegen wehren kann. Es sagte mir mal eine Frau, dass sie sich also am Bahnhof, an der Bank, beim Bahnsteig festhalten musste, um nicht unter den Zug zu springen. So stark war dieser Impuls, ihrem Leben ein Ende zu setzen, eben wegen psychischer Probleme, Störungen, Schwächen und so weiter. Und das ist ganz wichtig, das zu sehen. Es kann also, ich sage jeweils so, der Selbstmord kann unter Umständen, und ist es auch sehr oft, kann mehr Krankheit sein als Sünde. Die Schwere der Sünde hängt davon ab, wie viel Freiraum ich noch habe, mich dagegen wehren zu können, diesen Schritt zu tun. Ein anderer wichtiger Punkt, der in dieser Nummer erwähnt ist, die freiwillige Beihilfe zum Selbstmord verstößt gegen das sittliche Gesetz. Das ist etwas, was bei diesen neueren Sterbehilfeorganisationen praktiziert wird und wo es auch Entwicklungen gibt in unseren Ländern, dass eben zum Beispiel die freiwillige Beihilfe zum Selbstmord durch Ärzte straffrei werden soll. Aber dann werden eben unsere Ärzte, die eigentlich verpflichtet sind, zu heilen oder zu lindern, werden plötzlich zu Todesengeln. Und das ist eine Gefährdung des ärztlichen Ethos, eine Entwicklung, die sehr problematisch ist, weil dann die Patienten plötzlich nicht mehr wissen, kommt der Arzt jetzt zu mir als einer, der mich heilen oder meine Schmerzen lindern will, oder gibt er mir die Todesspritze? Also das ist ein sehr aktueller Punkt hier an dieser Stelle mit dieser Beihilfe zum Selbstmord. Weniger aktuell scheint mir im Moment zu sein der erste Gedanke, dass der Selbstmord in der Absicht begangen wird, als Beispiel vor allem für junge Menschen zu dienen. Das ist mir eigentlich noch nicht begegnet, ein solcher Fall. Aber es ist nicht ganz auszuschließen, dass so etwas einmal auch eine Rolle spielen könnte.
Man darf die Hoffnung auf das ewige Heil der Menschen, die sich das Leben genommen haben, nicht aufgeben. Auf Wegen, die Gott allein kennt, kann er ihnen Gelegenheit zu heilsamer Reue geben. Die Kirche betet für die Menschen, die sich das Leben genommen haben.
Hier wird manchmal das schmerzliche Thema oder die Erfahrung angesprochen, dass eben früher den Selbstmördern das kirchliche Begräbnis verweigert wurde. Das geschieht heute nicht mehr, weil man eben davon ausgeht, dass man nicht so sicher sagen kann von außen, was waren die letzten Motive? War das jetzt wirklich einfach eine Handlung, weil ein Mensch nicht mehr anders konnte, oder war es sozusagen eine Tat, die gesetzt wurde, um sozusagen sich gegen Gott aufzulehnen, der uns das Leben geschenkt hat. Deswegen, weil also praktisch in allen Fällen, die mir jetzt in den vergangenen, das heißt ich 30, 40 Jahren begegnet sind, kam ich eigentlich immer zum Schluss, das waren Menschen, die irgendwie nicht mehr anders konnten und wo eher der Aspekt der Krankheit ausgeprägter war als eine bewusste, freie, gegen andere Menschen und Gott gerichtete Entscheidung. Und darum steht hier völlig zu Recht, man darf die Hoffnung auf das ewige Heil dieser Menschen nicht aufgeben. Und man weiß auch von solchen, denen es nicht gelungen ist, das Leben, sich das Leben zu nehmen, die es versucht haben, dass eben im Bruchteil von Sekunden das ganze Leben so vor dem inneren Auge wie ein Film ablaufen kann und dass da noch durchaus auch ein Gedanke der Reue möglich ist. Im Merken, nein, was ich jetzt getan habe, war doch nicht richtig. Also da liegt auch, dass die Kirche eben früher irgendwie härter gehandelt hat, das kann ich mir eigentlich mit dieser Verweigerung des Begräbnisses, des christlichen Begräbnisses, das kann ich mir auch so erklären, dass darin eben der Versuch war, abzuschrecken vor dieser Tat. Irgendwie, ich kenne auch gläubige Menschen, wo gerade diese starke Verurteilung des Selbstmordes durch die Kirche noch eine Hemmschwelle ist, es dann eben nicht zu tun, sondern halt das als schwierig empfundene Leben dann doch zu leben.
Wir haben auch jemanden in der Leitung, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Ja, hallo, hier ist die Monika Boschatzel am Hammersbach. Ich wollte nur sagen, ich bin ausgebildet in der Altenpflege und habe immer heimgelernt, in dem Schwerstpflegefälle liege, austherapierte Leute, sehr viele Abhalliger, wo zum Beispiel nur noch Augereize da waren und so. Und ich wollte nur sagen, dass ich weiß, dass diese Menschen noch leben möchte.
Das haben Sie erfahren in der...
Ja.
Ja.
Und man kann Licht da lassen und es ist eine sehr schwere Situation, ich verstehe das, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Die hängen wirklich noch am Leben.
Herr Domherr, möchten Sie noch was dazu sagen?
Ja, ich kann da noch etwas ergänzen. Also ich stimme dieser Hörerin voll und ganz zu. Man weiß auch zum Beispiel von Wachkoma Patienten, die dann doch wieder nach Jahren aus diesem Wachkoma aufgewacht sind, die eben dann bezeugt haben, dass sie viel mehr mitbekommen haben und dass auch in ihrem Inneren also wichtige Prozesse auch abgelaufen sind. Und man kann eben von außen nur ganz schwer beurteilen, auch die Lebensqualität von jemandem, der rein von außen betrachtet eben ein elendes Leben führt und ein sehr geschwächtes Leben führt. Aber es ist manchmal mehr unser eigenes Problem, dass wir schwer ertragen, scheinbar nichts mehr machen zu können, oder? Und dann halten wir es selber schlecht aus und meinen dann zu wissen, dass der andere es auch nicht erträgt, obwohl das vielleicht gar nicht so ist.
Sagen möchte. Mir ist aufgefallen, dass besonders gläubige Menschen das sehr gut tragen können, ihr Schicksal, und dass in so einem Haus oft so eine gewisse Art von Humor entsteht, so eine Art trockener Humor. Auch viele Patienten, ja, die sehe es, wie wenn ich eine schlimme Situation, in der ich jetzt bin, gleichzeitig wie aus einer Comic-Perspektive sehe. So kann ich mir das vorstellen. Verstehst du, was ich meine?
Das ist
die Perspektive, etwas anzuschauen, kann auch manchmal sehr, sehr komisch sein, drollig, lustig,
ja, in
Anführungszeichen.
Ja.
Meinen Sie, dass Sie da drüber stehen können, die Personen?
Ganz genau.
Ja.
Aber es ist schon der Hinweis wichtig, dass Sie jetzt von gläubigen Menschen sprechen. Mir scheint es schon so zu sein, dass hier der Glaube eine wichtige Rolle spielt. Wenn ich mir nämlich vorstelle, einen Menschen, der an kein Weiterleben nach dem Tod glaubt, für den dieses irdische Leben alles ist, da kann ich mir vorstellen, dass er auch kein Motiv hat, eben, sagen wir jetzt einmal, Schmerzen auszuhalten oder zu ertragen. Wir können das als gläubige Menschen immer noch irgendwie in eine Beziehung bringen, als Christen zum Beispiel zum Kreuz Jesu, und können uns da irgendwie verstanden fühlen und aufgehoben fühlen im Leiden des Herrn. Ein Mensch, der überhaupt nichts glaubt, für den ist es viel schwieriger. Und so kann ich das Argument dieser Sterbehilfeorganisationen ein bisschen nachvollziehen, dass die dann sagen, ja, für euch Gläubige mag das ja gut sein, aber für uns Ungläubige, ihr müsst uns zugestehen, dass wir das Recht einfordern, unserem Leben ein Ende zu setzen. Nur dagegen würde ich dann wieder sagen, wenn man das irgendwie gesetzlich freigibt, dann öffnet man eben auch Türen für den Missbrauch. Weil man kann Menschen sehr subtil manipulieren und ihnen deutlich machen, du bist überflüssig, du bist jetzt nur noch eine Last für uns. Und dahinter können ganz eigennützige Motive sein, wie ein Erbe anzutreten oder so etwas. Von daher gesehen, also selbst in Anbetracht von ungläubigen Menschen wäre ich dann dagegen, dass man dieses Recht auf den eigenen Selbstmord oder die eigene Tötung, dass man das irgendwie freigäbe oder gesetzlich irgendwie rechtfertigen würde.
Danke für diese Antwort und auch danke, Frau Buschow, dass Sie das mit eingebracht haben.
Darf ich noch kurz was ansprechen?
Ja.
Was natürlich jetzt wieder eher die gläubigen Leute betrifft, und zwar ist es der Aspekt der Aufopferung. Da öffnet ja nochmal eine ganz neue Perspektive, die dann auch zum Heil der Nicht-Pflegebedürftige dann wieder aufwirkt.
Ja.
Dankeschön für alles.
Das meinte ich eigentlich mit diesem in Bezug setzen zum Kreuz Christi.
Ja, ja,
also das da ist für mich auch dieser Gedanke drin, aber es ist gut, dass Sie das Wort noch ausgesprochen haben.
Ja, danke Frau Buschow, alles Gute, Wiederhören. Wir haben noch Hörer in der Leitung, der nächste ist Herr Jung aus Limburg, grüß Gott.
Hallo, grüß
Hallo.
Gott.
Hallo.
Ich wollte noch mal eins, Sie haben da eben mit der Euthanasie und mit dem Töten nicht lebenswerten Menschen und so weiter, musste man eigentlich vielmehr auch noch beachten, das Töten im Mutterleib, dass die Abtreibung, dass ich sowieso dagegen bin, das ist gar kein Thema, aber gerade jetzt, wo die Medizin immer weiter Krankheiten schon vor der Geburt erkennen kann, werden meiner Meinung nach dann gesagt zu den Eltern, euer Kind hat Mongolismus oder Spastik oder sonst was, und dann wird dann nahegelegt, ja, dann treibt es ab, es ist krank. Verstehen Sie, da wird die Euthanasie schon im Mutterleib betrieben und auch noch sanktioniert. Und das finde ich so unheimlich schlimm, dass diese Menschen dann, weil sie krank sind, schon abgetrieben werden, beziehungsweise kann ich erst mehr auf die Welt kommen. Hm. Und ob da der Sinn der Medizin gut ist, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollte man das mit berücksichtigen in der ganzen Diskussion.
Ja, Herr Domherr?
Genau, deswegen hat ja der Katechismus behandelt ja deswegen auch im gleichen Zusammenhang eben beide Themen, Abtreibung und Euthanasie. Und ich habe schon am letzten Montag auch auf dieses Thema angesprochen. Das Schwierige daran ist eben, dass es einzelne wenige Krankheiten gibt, die man eben schon im Mutterleib therapieren bzw. mit der Therapie beginnen kann. Und eine solche Behandlung wäre dann zu rechtfertigen, wenn sie eben dem Kind hilft, früher oder besser gesund zu werden oder weniger krank zu werden. Aber Sie haben vollständig recht, so wie das heute meistens verstanden und praktiziert wird, führt oder bedeutet dann die Diagnose vor der Geburt sehr oft das Todesurteil für das ungeborene Kind und die Rechtfertigung für die Abtreibung, was eben nicht zu rechtfertigen ist. Dazu kommt, dass dann auch, also ich weiß von gut bezeugten Fällen, wo einer Mutter gesagt wurde, also ihr Kind ist behindert und wir raten ihnen dringend, dieses Kind abzutreiben. Sie werden eine riesige Last später haben mit diesem behinderten Kind, und dass dann solche Frauen schließlich und endlich ein ganz gesundes Baby zur Welt brachten, weil die Ärzte sich getäuscht hatten.
Ich habe auch so
eine. Damit ist zu rechnen.
Ja, ich hatte aber auch so eine Frau im Bekanntenkreis, bei denen war das genauso. Der ganz Junge war nachher der fitteste der ganzen Klasse. Ja, so kann man sich eben auch irren.
Genau. Ja, der Hörer hat auch insofern recht, es ist, steckt oft in der Medizin ein gewisser Hochmut. Also diese hier und da gibt es da eben Mediziner, die maßen sich Dinge und Urteile an, wo sie sich ihre eigenen Möglichkeiten auch überschätzen.
Danke, Herr Jung. Alles klar. Alles Gute nach Limburg.
Ihnen auch. Danke.
Ja, danke. Tschüss. Ja, ich glaube, das Schlimme ist einfach, oft kann man die Meinung der katholischen Kirche da gar nicht sagen. Da wird man sehr angegriffen, wenn da jemand eben von Mord bei Abtreibung spricht. Dann wird die Kirche oft schief angesehen, weil oft immer dieses sogenannte Recht der Mutter, mein Bauch gehört mir und was da alles an Parolen kommt, immer in so hineingeschoben wird.
Ja, wobei, also weil das so ist und weil in der deutschen Sprache beim Mord immer noch eine niederträchtige Gesinnung irgendwie mitgedacht wird. Das ist ein Mord ist per Definition eine Handlung aus niederträchtiger Gesinnung. Das wird eben nicht immer gerecht, weil manchmal auch ist es nicht eine niederträchtige Gesinnung, sondern eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht, eine seelische Not. Und deswegen bevorzuge ich einfach von der Tötung zu reden, eines Kindes, eines Menschen, das ist klar, und auch rede ich weniger vom Selbstmord als von der Selbsttötung. Obwohl natürlich der Katechismus auch, es gibt auch Gründe dafür, eben das als Selbstmord zu bezeichnen oder als auch die Abtreibung als Mord am Kind zu bezeichnen. Aber
aber wahrscheinlich muss man eben immer diese Unterscheidung auch im Kopf behalten, die Sie eben genannt haben, diese objektive Sicht.
Ganz
eine
genau.
Schwere objektive Tat, obwohl genau. Man die subjektiven Gründe einer Person eben nicht, die kann nur Gott sehen und schauen, und da dürfen wir uns eben auch nicht anmaßen, über die Person an sich dann das Urteil zu brechen. Wir haben Hörer noch in der Leitung, die sich noch mit einbringen möchten. Frau Margarete aus dem Margaretfelder Land. Grüß Gott.
Ja, grüße Gott. Ich danke Ihnen für die Sendung, die sehr wichtig ist. Im Grunde glaube ich ganz fest an die barmherzige Liebe Gottes. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich möchte wissen, inwieweit eine Mitschuld der Umwelt, der Gesellschaft, der Mitlebenden sein kann, wenn ein junger Mensch zum Beispiel sich das Leben nimmt. Weil heute sind oft sehr prekare Verhältnisse, dass Menschen gemobbt werden, dass sie einfach Not leiden. Und das Dritte möchte ich sagen, dass ich einen Krankenpfleger kenne, der am Anästhesietisch steht. Und wenn eine Abtreibung gemacht werden soll, dann geht er raus. Er hat sich vom Chefarzt die Erlaubnis erbeten, dass er nicht dabei sein will. Das wäre das, was ich sagen will. Aber ich glaube an die barmherzige Liebe Gottes.
Ja, genau. Das unterstreicht ja auch der Katechismus immer wieder. Herr Domherr?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ganz zentral, die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist auch der Grund, weshalb wir für alle Menschen eigentlich beten. Und für alle Menschen eben mit Hoffnung beten.
Ja.
Die Mitschuld der Umgebung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Es gibt ja also man kann ja einen Menschen auch so fertig machen, dass der dann nicht mehr kann. Und man kann das tarnen manchmal, das ist denjenigen eben auch nicht immer ganz bewusst. Aber sehr oft, wenn eben ein junger Mensch sich das Leben nimmt, löst das eine riesige Betroffenheit aus. Man weiß auch, dass sehr oft solche Menschen vorher Signale aussenden, ihre Not irgendwie ausdrücken, aber sehr oft ist niemand da, der das wirklich beachtet. Also jeder Selbstmord, gerade auch bei jungen Leuten, aber auch bei jedem eigentlich, auch bei Älteren, muss die Frage auslösen, waren wir zu wenig aufmerksam, haben wir zu wenig Gespür gehabt, haben wir diesen Menschen irgendwie überfordert oder waren wir zu wenig hilfsbereit? Das sind berechtigte Fragen und denen muss man sich stellen. Und es gibt aber auch, also ich habe selber einmal während Jahren einen jungen Mann begleitet, so als sein Beistand, auch sein rechtlicher Beistand. Und ich weiß nun wirklich, dass von Sozialämtern und von Ärzten und mein eigenes Engagement war sehr hoch für diesen jungen Mann und schließlich hat er sich doch das Leben genommen und wir konnten uns alle sagen, also das, was wir tun konnten für ihn, das haben wir getan. Also es musste sich niemand einen Vorwurf machen, den irgendwie hängen gelassen zu haben, aber es war ein Jugendlicher, der hatte eine Heimkarriere hinter sich, der wurde immer wieder, war auf Bauernhöfen, wurde dort ausgenutzt und kam aus einer Familie mit, wo der Vater ein Alkoholiker war und es waren also schwierigste Startbedingungen und aber in seiner letzten Lebensphase haben wirklich ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen von verschiedensten Seiten her ihm zu helfen versucht, mit auch professionell zu helfen versucht und es ist doch nicht gelungen und am Schluss sagte ich mir auch, also die Barmherzigkeit Gottes wird das alles auch berücksichtigen, wie schwer er es gehabt hat im Leben und wie schwer er es sich selber auch gemacht hat.
Der dritte Punkt, da hat dieser Krankenpfleger wahrscheinlich ja einen guten Chef, sage ich mal, das ist wahrscheinlich ja. Nicht selbstverständlich, dass diese Bitte um Erlaubnis davon Abtreibungsbeihilfe zu befreit zu werden auch bewilligt wird. Aber das also ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, da auch nachzuhaken.
Es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil je mehr Abtreibung oder Euthanasie, also solche problematischen Dinge durch die moderne Entwicklung im Gesundheitswesen sozusagen zum Recht des Menschen wird, desto wichtiger, man kann es dann nicht mehr irgendwie stoppen sozusagen im großen Stil und umso wichtiger wird eben dann der Respekt oder das Recht derjenigen, die in solchen Institutionen arbeiten, von Handlungen dispensiert zu werden, die gegen ihr Gewissen verstoßen. Und hier bleibt auch standespolitisch von den Ärzten, den Hebammen, den Krankenschwestern her noch viel zu tun, dass man dieses Recht respektiert. Also ich meine, wenn man das Recht respektiert, des einen Menschen das Kind abzutreiben oder seinem Leben ein Ende zu setzen, dann müsste man eigentlich auch das Recht respektieren im Gesundheitswesen von denjenigen, die hier ein Problem haben. Aber so weit sind wir noch nicht überall und man kann halt ganz subtil dann einfach nur solche Leute bevorzugen in der Anstellung, die bereit sind, solche Dinge mitzumachen. Und es gehört eine gewisse Großzügigkeit tatsächlich dazu, von Vorgesetzten dann das zu respektieren.
Der Punkt, der noch angeschnitten wurde, wir haben schon darauf geantwortet, eigentlich die Mitschuld der Umgebung. Wir haben jetzt mal den Fall gesehen, dass Menschen vielleicht gemobbt haben oder bewusst jemanden auch so weit getrieben haben. Aber oft sind ja auch Schuldgefühle bei den Angehörigen oder einfach eben Gefühle vor allem, obwohl man vielleicht viel getan hat, dass man es nicht verhindern konnte und die ihr Leben lang da nicht mit fertig werden können. Sie haben es eben angeschnitten, auch bei Ihrem Fall, den Sie hatten. Wie kann man denn so Menschen helfen, damit auch fertig zu werden?
Das Erste ist, man muss versuchen, wirklich aufrichtig zu überlegen, habe ich jetzt einfach ein Schuldgefühl oder ist da auch liegt da auch eine wirkliche Schuld vor. Und wenn es einfach ein Schuldgefühl ist, weil es entstehen immer solche Schuldgefühle, dann kann ich mir sagen, es gibt, man muss eben den Suizid ansehen eher wie eine Krankheit. Und wenn trotz guter Pflege und guter Medizin halt jemand an einem Krebs stirbt, dann brauche ich keine Schuldgefühle zu haben. Dann war eben die Krankheit stärker als meine Bemühungen. Und ich würde sagen, ein Selbstmord kann so eine Art Ende eines seelischen Krebses sein. Das wuchert dann immer mehr und diese Menschen bekommen fast einen verengten Blick und sehen nur noch die Schwierigkeiten und die Probleme und sehen wirklich. Es gibt ein bekanntes Buch über den Suizid. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Das ist eigentlich das Empfinden von Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen. Sie sehen gar keine andere Möglichkeit mehr. Und wenn halt man mit Menschen zu tun hat, die immer irgendwie suizidgefährdet sind, das gibt es natürlich, da gibt es auch Gründe dafür. Und man kann einen Menschen nicht rund um die Uhr bewachen und begleiten. Das geht einfach nicht. Sondern irgendwann muss ich halt sagen, ich habe das getan, was mir möglich war. Und ich muss es auch dem lieben Gott überlassen und ich muss auch halt einmal zur Kenntnis nehmen, dass diese Neigung oder diese Krankheit, diese Versuchung übergroß wird und ich es nicht mehr verhindern kann.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Danke erst einmal, Frau Margarete, dass Sie diese Punkte auch mit eingebracht haben. Der nächste Hörer ruft aus der Schweiz an, Herr Leupi. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe Ihre Sendung gehört und ich habe auch zwei Bekannte, also auch meine liebste Frau von damals, die hat leider auch sich das Leben genommen. Und wenn ich nicht den Herrn Jesus hätte, also ich hätte das niemals ertragen können. Aber ich rufe vor allem auch an, weil ich bin einmal in einem Kurhaus, in einem katholischen, von Schwestern geführt gewesen und habe dort Exerzitien gemacht. Und dann hat mich eine Schwester mitgenommen und hat gesagt, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen etwas. Dann hat sie mich in ein Zimmer geführt, da lag eine alte Frau im Bett. Man hätte meinen können, sie sei gestorben. Sie hat sich nicht bewegt, sie hat nicht gesprochen, nichts. Und dann hat sie gesagt, schauen Sie mal auf Ihre Hände. Dann habe ich auf die Hände dieser alten Frau geschaut. Sie hatte den Rosenkranz in der Hand und ab und zu sah man, wie sie wieder ein neues Kügelchen nahm. Und so glitt dieser Rosenkranz durch die Hand von dieser scheinbar unnützen, wie die heutige Welt vielleicht sagen würde, oder gestorbene Frau, hat sie gesagt, sie betet immer. Hm. Und das hat mir so einen Eindruck gemacht, eben, wie oft tut unsere Welt einfach alles abschieben, was man meint, das sei nicht mehr so, das nütze nichts mehr, aber Gott ist viel größer.
Hm. Ja. Danke, Herr Leupi, für dieses Zeugnis.
Ja, bitte. Danke Ihnen.
Danke, Herr
Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Domherr.
Ja, das ist wirklich so. Ich vermute, dass am jüngsten Tag uns die Augen groß aufgehen werden und wir erkennen werden, was wir den vielen leidenden, kranken Menschen verdanken, die eben, wie diese Hörerin vorhin sagte, ihr Leiden aufgeopfert haben für die Kirche, für die Welt. Es sähe wahrscheinlich in der Welt viel, viel schlimmer aus, wenn es diese Menschen und diese Opfer nicht gäbe. Und vielleicht verdanken wir diesen Menschen viel mehr, als wir glauben. Vielleicht tun sie mehr für die Kirche als viele Konferenzen und große Aktivitäten, die man so bewundert.
Danke, Herr Domherr Christoph Cassetti, für diese Auslegungen. Und auch ein Dank an alle Hörer, die sich jetzt mit allen Fragen beteiligt haben, mit allen Beiträgen. Ein wichtiges Thema, das auch immer mehr in der Gesellschaft an Bedeutung zunimmt, wächst. dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten, vor allem auch für diejenigen Menschen, die vielleicht darunter zu leiden haben, dass sie eben wirklich keinen Ausweg mehr sehen und dass sie auch Hilfe bekommen, wie Sie es gesagt haben, eben ist es ja ein Hilfeschrei, der in die Umgebung ergeht und ein Hilfeschrei auch zu Gott, dass diese Menschen da die Unterstützung erfahren.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns das Leben geschenkt hat. Gepriesen sei der Sohn, der selber der Weg ist für unser Leben. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns immer einen Weg ins Leben zeigen kann. So segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und alles Gute in die Schweiz.
Danke auch Ihnen.
Danke. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag. Viel Mut, Kraft und die Freude am Herrn wünscht Ihnen Marion Kuhl.